DW Menschen und Märkte.
Landwirtschaft, mehr Umwelt und Tierschutz. Agrarbündnis fordert Neuorientierung. Europäischer Automarkt auf Talfahrt. Lind und Sprüngli wächst zweistellig. Und warum viele Amerikaner ihre Jobs kündigen. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Der künftige Weg der Ampelkoalition in der Agrarpolitik stand am Dienstag im Zentrum eines Agrarkongresses. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, beide von den Grünen, wollten dabei ihre Überlegungen für eine nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft in Deutschland vorstellen. Claudia Plass hat für uns zugehört.
Die Grünen-Politikerin Lemke sagte zum Auftakt des Agrarkongresses, die Regierung sei angetreten als Fortschrittsbündnis für Gerechtigkeit, Freiheit und Nachhaltigkeit und für eine klimaneutrale, nachhaltige Zukunft. Ein Aufbruch soll nun auch in der Landwirtschaft angestoßen werden.
Dieser Agrarkongress soll den Beginn einer neuen strategischen Allianz zwischen Umwelt und Landwirtschaft markieren. Wir sind uns einig. Wir wollen eine Neuausrichtung der Agrarpolitik, die unserer Umwelt, Natur und dem Klimaschutz nützt, die Landwirtinnen und Landwirten, Verbraucherinnen und Verbrauchern zugutekommt.
Lemke will unter anderem den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft reduzieren. Außerdem soll die Klimaschutzfunktion etwa von Wäldern und Mooren gestärkt werden, um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Im Koalitionsvertrag haben sich die Ampelparteien auf ein entsprechendes Aktionsprogramm verständigt. Erste Eckpunkte dazu will Lemke bis Ostern vorlegen. Auch ihr Parteikollege Cem Özdemir unterstrich, wie wichtig für ihn die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Umwelt ist.
Denn nur gemeinsam mit der Landwirtschaft kann man mehr für die Umwelt, mehr für Artenreichtum erreichen. Die Zeit ist reif, Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut endlich zu bekommen. Das kann kein Haus alleine schaffen. Das geht nur, wenn wir beide eng zusammenarbeiten.
Eine Art Hausfreundschaft beider Ministerien soll nach den Worten von Özdemir nun begründet werden. Das sagte er auch mit Blick auf die vergangene Legislaturperiode, in der es immer wieder Konflikte zwischen dem SPD-geführten Umwelt- und dem CDU-geführten Agrarministerium gegeben hatte. Özdemir will sich für bessere Rahmenbedingungen einsetzen, sowohl für Bäuerinnen und Bauern als auch für die gehaltenen Tiere und für die Umwelt. Ein sicheres und gutes Einkommen für die Landwirte müsse gewährleistet werden, genauso wie gesunde Lebensmittel für alle. Ein breites Bündnis, das für den Umbau der Agrarindustrie eintritt, will am Wochenende erneut in Berlin auf die Straße gehen. Vertreter der Organisation Wir haben es satt erklärten, Ziel müsse ein Wechsel hin zu mehr Klimaschutz und Gerechtigkeit sein. Zu den Organisatoren gehört auch Greenpeace. Agrarexperte Martin Hofstetter kritisierte, in den vergangenen Jahren sei an dem bestehenden System festgehalten worden, es gebe mittlerweile einen Reformstau. Hofstetter forderte eine neue Agrarpolitik.
Was wir brauchen, ist eine Agrarpolitik mit klarem Kompass, mit frischen Ideen, mit Durchsetzungskraft, die unsere Landwirtschaft zukunftsfähig macht und Probleme löst, statt sie auszusitzen. Wir brauchen einen Neuanfang, vor allen Dingen in dem Agrarministerium.
Hofstetter kündigte an, man werde den neuen Agrarminister genauso kritisch begleiten wie seine Vorgängerin.
So viel von Claudia Plass. Und wir bleiben beim Thema Landwirtschaft und beim Agrarbündnis. Wir haben es satt. Höfe sterben, industrielle Agrarproduktion und daraus erwachsende Klimaprobleme. 60 Organisationen in dem Bündnis haben am Dienstag in Berlin von der neuen Bundesregierung eine schnelle Umsetzung der Agrar- und Ernährungswende gefordert. Einzelheiten von Johannes Frevel.
Es geht um grundlegende Reformen. Das Bündnis Wir haben es satt drängt darauf, Missstände abzustellen sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft klimagerecht umzubauen. Das Protestbündnis fordert weniger exportorientierte Tier- und Fleischproduktion, weniger Pestizide, faire Preise oder gentechnikfreie Landwirtschaft. Der Reformstau sei groß, bilanziert Bündnissprecherin Saskia Richards.
Die Gewinner des aktuellen Systems ist die Agrarindustrie, die großen Chemie- und Agrarkonzerne, der Lebensmitteleinzelhandel. Und jetzt muss diese Politik wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt werden, sodass wieder die Menschen und die Höfe in diesem Land zu den Gewinnern werden. Es geht um die Subventionspolitik, es geht um die Pestizidpolitik, es geht aber auch ganz banal um Baurecht, damit Tiere besser gehalten werden können, damit Bauern ihre Ställe so umbauen können, dass wieder mehr Licht, mehr Auslauf, mehr Weidegang möglich ist.
Zum Nulltarif wird es das nicht geben. Die Zeiten der Konfrontation zwischen Bio- und konventionellen Bauern gelten in der Branche als weitgehend überwunden. Dafür gibt es einen Verteilungskampf zwischen bäuerlichen Betrieben und jenen, die gewerblich, industriell oder von Investoren geführt werden. Das Ziel sei eine Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft, rechnet Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft eines der Probleme vor.
Ich bin zum Beispiel Weidehalter, nehme auch teil an einem Weidemilchprogramm meiner Molkerei. Da bekomme ich doch sage und schreibe 1 Cent mehr pro Liter Milch für die Weidemilch. Darin beinhaltet ist aber auch gentechnikfreie Fütterung. Die kostet mich allein schon 2 Cent pro Liter Milch. Also ich setze zu. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Die Leistungen der Bauern, egal ob ökologisch oder konventionell, müssen wirtschaftlich sich rechnen, sie müssen bezahlt werden.
Ähnlich wie bei der Energiewende müssen Verbraucher auch bei der Agrarwende tiefer in die Tasche greifen. Das Ziel, der Marktanteil von Bioprodukten soll bis 2030 auf 30% verdreifacht werden. Dina Andres, Chefin des Bundesverbands Ökologische Landwirtschaft, resümiert.
Wir brauchen aber auch in diesem Ansatz der Regierung 30% für mehr Forschung, um die ökologische Lebensmittelwirtschaft weiterzubringen, massenfähig und stabil zu gestalten. Wir brauchen eine Transformation und sie wird viel, viel Geld kosten. Die Ernährungswirtschaft nicht zu verändern, kostet zukünftige Generationen so unendlich viel mehr.
Am Sonnabend plant das Bündnis unter Corona-Auflagen Protestaktionen vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Bundestag in Berlin. Corona-bedingt allerdings deutlich kleiner als in den Vorjahren.
Johannes Frevel war das. Der weltweite Chipmangel bremst die europäischen Automärkte. Schnelle Besserung ist eher nicht in Sicht, trotz hoher Nachfrage. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
2021 war für die Autoindustrie in Europa kein gutes Jahr, zumindest was die Verkäufe angeht. Insgesamt hat der Europäische Branchenverband ACEA EU-weit 9,7 Millionen Neuzulassungen registriert. Das ist noch einmal ein Minus von 2,4% im Vergleich zum ebenfalls sehr schwachen Geschäftsjahr 2020 und der niedrigste Stand seit dem Start der Statistik im Jahr 1990. Vor der Corona-Krise waren in Europa zuletzt 12 Millionen Autos im Jahr verkauft worden, und damit 2,3 Millionen mehr als 2021. Als Grund für den erneuten Einbruch sieht der Branchenverband vor allem den weltweiten Chipmangel, der bei zahlreichen Autobauern die Produktion ins Stocken gebracht hat. Besonders stark zurückgegangen sind die Verkaufszahlen bei Mitsubishi, Honda, Ford, Daimler und der Renault-Gruppe. Volkswagen verzeichnet ein Minus von 4,8%. BMW liegt dagegen mit 1,5% im Plus. Gegen den Trend deutlich zulegen konnten Hyundai und Toyota sowie die Einzelmarken Porsche und Smart. In Deutschland wurden laut Kraftfahrtbundesamt im vergangenen Jahr so wenige Neuwagen zugelassen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Mit einem Rückgang von rund 10% im Vergleich zu 2020 hat der deutsche Markt besonders schlecht abgeschnitten. In Spanien, Frankreich und Italien zogen die Verkäufe leicht an. Trotz der sinkenden Umsätze haben die größten Autobauer im vergangenen Jahr aber gut verdient. Das Beratungsunternehmen EY hatte zuletzt im dritten Quartal 2021 von Rekordgewinnen berichtet. Der Grund? Die knappen Computerchips würden vor allem in teure Oberklasse-Modelle eingebaut. Außerdem gäbe es eine große Nachfrage. Rabattaktionen für die Hersteller seien daher unnötig.
Soweit Stefan Überbach. Lind und Sprüngli, der Schweizer Hersteller von Edelschokolade, hat 2021 die Corona-bedingte Delle aus dem Jahr davor wettmachen können. Der Umsatz stieg zweistellig, wie Katrin Hondel berichtet.
Schokolade kann die Stimmung heben und es dürfte wohl am pandemiebedingten Stimmungstief vieler Menschen liegen, dass der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli im vergangenen Jahr so gute Geschäfte gemacht hat. Der Umsatz stieg um satte 14,2% auf 4,59 Milliarden Schweizer Franken, mehr als im ebenfalls erfolgreichen Vorkrisenjahr 2019. Als wichtigen Wachstumstreiber nannte das Unternehmen die hohe Nachfrage nach Produkten für den Heimkonsum. Außerdem seien auch wieder mehr Pralinen und Schokolade für Geschenkanlässe verkauft worden. Zur Umsatzsteigerung hätten besonders die sogenannten Lindor-Produkte der Marke beigetragen, teilte der Schokoladenkonzern in Kilchberg bei Zürich mit. Auch in Deutschland seien die Lindt & Sprüngli-Umsätze zweistellig gewachsen. Überall auf der Welt habe das Online-Geschäft zugelegt. Für 2022 strebt das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum von 5-7% an. Auch wolle man sich weiter den veränderten Bedürfnissen der Schokoladenesserinnen und Esser anpassen, mit einem wachsenden Sortiment an veganen und zuckerreduzierten Produkten.
Katrin Hondl aus Genf. Der Arbeitsmarkt in den USA ist legendär für seine Hire- und Fire-Mentalität. Arbeitgeber heuern Leute schnell an und schmeißen sie ebenso schnell wieder raus. Die Pandemie hat auch das geändert. Inzwischen sind es nämlich die Arbeitnehmer, die ihre Chefs sozusagen feuern. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 45 Millionen Amerikaner gekündigt. Julia Kastein weiß, was sich hinter diesem Phänomen verbirgt.
Tessa Raden hatte ihren Traumjob.
I was the program director for a national foundation.
Programmmanagerin in einer Stiftung im Kulturbereich in New York, mit gutem Gehalt, einer Wohnung in Manhattan und jeder Menge Cocktailkleider im Schrank.
Plenty of cocktail dresses in my closet that I have not worn in years now.
Nur konnte die 33-Jährige die schicken Klamotten auf einmal gar nicht mehr tragen, weil ihre Stiftung mit Pandemiebeginn den Betrieb komplett auf virtuell umlegte. Und Tessa reiste nicht mehr durch die USA, um Schauspielern Jobs im Bildungsbereich zu vermitteln, sondern saß im Homeoffice am Bildschirm fest und versuchte ihren Kunden, die plötzlich arbeitslos waren, Finanzhilfen für Miete und Essen zu organisieren und sie zu trösten.
You know, I'm not a social worker.
Ich bin keine Sozialarbeiterin. Was mir an meinem Job so Spaß gemacht hatte, war, mit Menschen direkt zusammenzukommen. Und diesen Teil meines Jobs hatte ich komplett verloren. Und stattdessen musste ich Sachen machen, die emotional sehr schwierig sind. Im Sommer zog die 33-Jährige die Reißleine und machte zum ersten Mal in ihrem Leben eine Weile gar nichts.
I relaxed for a little while and I had never done that. I don't think in my life.
Tessa ist nicht allein. 2021 haben über 45 Millionen Amerikaner ihre Stelle gekündigt, so viele wie nie. Einige haben sich ganz verabschiedet in den vorzeitigen Ruhestand. Scott und Mary Banks aus Georgia beispielsweise, sie kündigte ihren Job als Immobilienmaklerin, er seinen im Finanzwesen. Sie tauschten ihr Haus gegen ein Wohnmobil und fuhren los.
Packed up, strapped down. Ready to head down the road.
Dank der Pandemie hätten sie erkannt, wie kurz das Leben sein kann, sagt der 57-jährige Scott im Lokalfernsehen.
Gosh, wouldn't it be just a tragedy?
Wäre es nicht eine Tragödie, wenn man so lange auf die Rente hinlebt und dann stirbt man an einer schrecklichen Krankheit, bevor es soweit ist?
Nicht alle haben sich in der Pandemie wirklich freiwillig aus dem Arbeitsmarkt verabschiedet. Frauen mit Kindern beispielsweise hatten oft keine Wahl, sagt der Arbeitsmarktforscher David Bluestein aus Boston.
Ich glaube, Frauen werden wieder in größerer Zahl zurückkehren, sobald wir die Pandemie besser meistern. Dass so viele Frauen gekündigt haben, ist eher ein temporäres Phänomen, weil sie sich um die Kinder oder ihre Verwandten kümmern mussten.
Inzwischen gibt es Millionen mehr offene Stellen als Leute auf Jobsuche. Und besonders hoch sind die Kündigungsraten im Gastgewerbe und im Einzelhandel, also bei schlecht bezahlten und in der Pandemie besonders gefährlichen Jobs.
People are leaving precarious jobs.
Leute geben ihre prekären Jobs auf und deshalb steigen jetzt die Löhne. Es ist eine systemische Intervention der Arbeitnehmer. Sie machen ein sehr starkes Statement, dass ihnen die neoliberale Wirtschaftspolitik der vergangenen 40 Jahre geschadet hat.
Tessa hat inzwischen wieder eine neue Arbeit. Sie mixt Drinks in einem Restaurant gleich gegenüber, weil sie da direkt mit Leuten zu tun hat und überlegt in Ruhe, wie es weitergehen soll.
Folks like myself are having this revelation that we should be people with jobs and not just be our jobs.
Leute wie ich verstehen endlich, dass wir einen Job haben und nicht unser Job sind. Und ich glaube, Arbeitgeber fangen an, darauf zu achten, dass sie auf die Bedürfnisse ihrer Angestellten mehr Rücksicht nehmen müssen. Ich finde, ich habe wesentlich mehr Verhandlungsspielraum als vor der Pandemie.
Aus Washington war das ein Beitrag von Julia Kastein. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.